Was war Ihre erste Reaktion, als Sie diese E-Mail geöffnet haben?
Heureka, sagt der Grieche. Genau das war mein erstes Wort sogar, als ich die Mail geöffnet habe. Ich hab's geschafft.
Wie war denn der technische Weg dieser elektronischen Post überhaupt? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war ein bisschen kompliziert, um da nach Amerika zu kommen, weil eine Standleitung nach USA hätte 100.000 D-Mark pro Monat seinerzeit gekostet. Das gab es natürlich nicht. Eine reine Telefonleitung wäre der Technik nicht gerecht geworden, weil dann hätte es zu viel Wiederholungen gegeben, bis die Übertragung korrekt gewesen wäre. Und das wäre auch teuer gekommen. Also hat man die damals schon digitalen Dienste der Deutschen Bundespost genommen, hat sich in USA eingewählt mit den digitalen Diensten direkt in die Maschine, hat die Mail rüber transportiert, die sich hier in Deutschland angesammelt haben, und hat die Mails von drüben abgeholt. Und hier die Mails, die dann aus USA ankamen, die hat man dann hier in Deutschland im weiteren Stadium des Ausbaus verteilt.
Wenn das Ganze über die Telefonleitung gelaufen wäre, dann hätte wahrscheinlich auch einen Tag lang bei Ihnen im Institut niemand telefonieren können, oder? So war das zumindest bei uns früher zu Hause.
Ja, eine Universität hat schon noch mehr Anschlüsse. Das wäre durchaus gegangen. Aber wie gesagt, technisch war das keine Option für uns aufgrund der Paketwiederholung. Und jedes wiederholte Paket hätte extra gekostet. Es sind auch so schon stellenweise 30.000 D-Mark Telefongebühren aufgelaufen pro Tag. Es war manchmal schon recht teuer, aber die Universität hat es geschluckt.
Das heißt, es war auch die Technik schuld, dass das Ganze dann einen ganzen Tag lang gedauert hat, bis so eine E-Mail da ist, was ja heute Sekunden nur noch dauert.
Ja, da war nicht die echte Technik schuld, sondern da war die Technik insofern dran schuld, als das Verfahren so war, dass die Daten in einem Server in USA gesammelt wurden und bei uns die Daten hier in unserem Server. Und dann hat man nur zeitweise rübergewählt, dass wenn morgens die Leute ins Büro gekommen sind, dass sie dann die Mails aus USA hatten. Und wenn die abends gegangen sind, hat man die Mails nach USA rübergeschickt und vielleicht nochmal mittendrin gewählt, um die Kosten auch im normalen Maß zu halten.
Die E-Mail kam ja in einem Keller an, wo der Server stand. Heute sehen solche Serverfarmen immer sehr sauber und klinisch rein aus. Wie sah es damals bei Ihnen in diesem Keller aus?
Naja, es stand ein Großrechner im Hintergrund mit ganz vielen Schränken. Und die eigentliche Mailmaschine stand etwas mehr im Vordergrund, weil die war klein, war ungefähr Waschmaschinen groß. Ich hatte auch zwei Maschinen davon. Daneben stand dann ein Druckerterminal, also sprich eine Schreibmaschine, die mit Computerpapier bestückt war, mit der man die Maschine steuern konnte. Und die Maschine an sich war eine Multi-User-Mehrbenutzermaschine. Da konnten bis zu 100 Leute parallel drauf arbeiten und ihre Mails lesen. Und gleichzeitig konnte diese Maschine auch noch die Mails an andere Universitäten und Hochschulen verteilen.
Also damals schon State of the Art. Für uns klingt das doch eher wie so eine alte Industriefabrik oder sowas. Haben Sie damals schon an diese technische Revolution geglaubt? Haben Sie schon erahnt, was das auslösen wird?
Nee, also ich kannte die Computerwelt von 1972 an. Da hatte ich nämlich angefangen, Informatik zu studieren. Aber dass es mal so weit runter geht, dass heute ein Smartphone praktisch so einen ganzen Keller ersetzen könnte und noch besser ist, da war überhaupt nicht dran zu denken. Das war ganz rasant. Insofern muss man natürlich sagen, die Technik hat sich rasant weiterentwickelt. Die Mail ist 40 Jahre stabil geblieben.